Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Den amerikanischen Sumpfkrebs sollten wir umtaufen in Tiergartenkrebs, oder? Ich meine, wenn der amerikanische Sumpfkrebs sich schon so wohl fühlt im Berliner Tiergarten, dann hat er auch einen neuen Namen verdient. Der Sumpfkrebs liebt nämlich milde Winter und Wärme. Und davon hat es in den letzten Jahren in Berlin so viele gegeben, dass sich der amerikanische Sumpfkrebs gedacht hat, ich breite mich jetzt mal hier in der deutschen Hauptstadt aus, auch wenn ich eigentlich im Südosten der USA oder auch im Norden von Mexiko zu Hause bin. Verena von Kites heute mit dabei in der Redaktionskonferenz. Kennst du den amerikanischen Sumpfkrebs?
Nein, ich habe ihn persönlich noch nicht getroffen. Ich weiß auch nicht, wie er aussieht. Ich gucke gerade, aber er ist schön rot, ne?
Ja, der ist so rot-schwarz und manchmal auch ein bisschen unangenehm, dieses Tier, vor allem für andere Tierarten. Das besprechen wir gleich in der Redaktionskonferenz. Stichwort Krebspest. Christoph Sterz ist hier. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Der amerikanische Sumpfkrebs, der begegnet mir, wenn überhaupt, im Supermarkt, in der Kühltheke. Da liegt er nämlich tot rum als Louisiana-Flusskrebsfleisch. Aber wenn ich in Berlin leben würde, dann könnte ich auch dem lebendigen Sumpfkrebs begegnen, diesem rot-schwarzen, bis zu 15 cm großen Tier. Der Sumpfkrebs, der hat sich nämlich in letzter Zeit in Berlin ziemlich stark ausgebreitet, auch wenn er da eigentlich gar nicht hingehört. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Magdalena Bienert, bist du auch schon über so einen Sumpfkrebs in Berlin gestolpert?
Nee, aber auch nur, ich war wirklich extra gucken, aber das Wetter ist halt gerade so schön, aber sobald es regnet oder eben in der Abenddämmerung ein bisschen feuchter wird, starksen diese Schalentiere wohl zuhauf im Tiergarten am Neuen See umher oder auch im Britzer Garten, einem Teil von Neukölln. Ja, und vor 3 Jahren wurden schon mal vereinzelt welche gesichtet und seit diesem Jahr gehen aber wirklich massiv Anrufe und Meldungen beim Naturschutzbund ein und die Krebse haben sich echt wie verrückt vermehrt.
Jetzt heißt der amerikanische Sumpfkrebs ja nicht zum Spaß amerikanischer Sumpfkrebs, sondern der heißt so, weil er halt aus den USA kommt und dort lebt. Wie hat der das denn eigentlich den weiten Weg nach Berlin geschafft?
Na, die Vermutung des NABU ist, dass es einfach illegal entsorgte Aquarientiere sind, die jemand nicht mehr haben wollte und schwupps da einfach mal ausgeschüttet hat, weil er vielleicht auch plötzlich zu viele davon hatte. Katrin Koch vom Naturschutzbund sagt,
sie vermehren sich offensichtlich sehr stark, kommen auch mit, sage ich mal, schwierigen Gewässerverhältnissen gut zurecht, können sogar Trockenperioden überdauern, die können sich gut vergraben. Ja, und wie man sieht, wenn die Situation günstig ist, scheinen sie sich also ziemlich rapide zu vermehren. Und wenn die Situation günstig ist, sogar mehrmals im Jahr.
Frau Koch schätzt, dass es mindestens 1000 Tiere in den Tiergartengewässern sind. Wie viele selber im Teich da noch als Larven rumhängen, müsste dringend mal untersucht werden. Zumindest ist jetzt auch die oberste Naturschutzbehörde dran und hat auch wohl schon einmal zumindest ein paar Krebse abgesammelt. Aber es reicht natürlich überhaupt nicht bei dieser Menge.
Also das heißt, dann könntest doch du jetzt einfach zusammen mit ein paar anderen Berlinern rüberkommen und nicht nur gleichzeitig helfen, sondern auch noch dein Mittagessen einsammeln, oder nicht?
Ja, die sind tatsächlich wohl sehr schmackhaft. Deshalb sind sie auch überhaupt erst nach Europa gekommen, aber leider gäbe es dann dafür eine Geldstrafe, sagt Katrin Koch.
Das wäre aber Fischereiwilderei, so nennt sich das. Wir dürfen die Leute leider nicht auffordern, nehmt euch welche mit nach Hause. Aber sie sind in der Tat essbar und sie wurden ja auch, weil sie eben essbar und sehr schmackhaft sind, als Wirtschaftskrebs eingeführt in Europa, ohne an die Folgen zu denken. Wohl nach Deutschland noch nicht, aber in andere Länder, in Spanien zum Beispiel. Und dort kann man wohl auch beobachten, welche verheerenden Probleme sie in den Ökosystemen dort verursachen, weil sie eben so robust sind, weil sie alles fressen, was ihnen vor die Scheren kommt. Also sie können wohl auch klare Gewässer in eine ziemlich trübe Brühe verwandeln.
Das klingt jetzt natürlich nicht so richtig schön. Also der hübsche Krebs, der ist aggressiv, oder was?
Absolut. Also die verdrängen eben alle heimischen Krebse und Kleinlebewesen und auch Pflanzen. Und wenn der Teich dann leer gefressen ist, ziehen sie über Land zum nächsten Gewässer und hinterlassen da wirklich Schäden im heimischen Ökosystem. Und die Stadt steht da eben noch ziemlich am Anfang, weil das Problem und dieses Tier eben so neu ist.
In Berlin müsste man nun schauen. Also wie sieht's aus in den Tiergartengewässern? Das sind ja sicherlich nicht einfache Gewässer. Sie sind flach und das muss mal untersucht werden. Wir haben ja Institute in Berlin. Wir haben vielleicht Studenten, die sich der Sache mal annehmen können. Was ist da los in dem Teich? Was lebt da überhaupt noch? Gibt es da noch Krebslarven? Gibt es da noch anderes Leben? Was ist eigentlich passiert? Man weiß es ja nicht. Diese Tierart gibt es ja nicht in Berlin. Sie gibt es ja nur punktuell. Man muss jetzt gucken, in anderen Ländern, wo diese Tierart Probleme macht. Wie machen die? Wie gehen die damit um? Ganz Europa muss sich jetzt um diese invasiven Arten kümmern. Und dazu gehört eben auch dieser rote amerikanische Sumpfkrebs.
Invasive Arten sind ja eben gebietsfremde Tier- oder Pflanzenarten, wie auch der Waschbär. Ja, und die beeinträchtigen halt mit ihrer Ausbreitung Lebensräume, Arten und Ökosysteme und schaden der biologischen Vielfalt. Also nicht gut.
Also Achtung vor dem roten amerikanischen Sumpfkrebs, falls der euch über den Weg läuft. Könnte euch passieren, wenn ihr in Berlin seid. Da hat sich dieser amerikanische Sumpfkrebs nämlich schon ziemlich ausgebreitet, hat Magdalena Bienert mir kurz vor der Sendung erzählt.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Wildschweine. Die gelten ja hier in Deutschland als Problemtiere, weil es so viele von ihnen gibt und auch, weil die gerne mal einfach so einen Acker über einen Haufen rennen und verwüsten oder auch einen Vorgarten. Offenbar haben Japaner das genau gleiche Problem und deshalb setzen die jetzt auf Wölfe, Verena von Keitz.
Ja, aber vielleicht nicht ganz so, wie wir uns das jetzt vorstellen, sondern eher so wie in einem ganz, ganz schlechten Rotkäppchen-Trash-Film aus den 70er Jahren oder so, nämlich mit dem Supermonster-Wolf. Das ist ein Roboter, der ist von so einem komischen Plastefell überzogen.
Schon allein ein toller Name, ne? Supermonster-Wolf.
Ja, Supermonster-Wolf muss auch mal erst drauf kommen im Jahre 2017. Der hat dann noch so einen Plastikkopf, dann ist da so ein aufgerissenes Maul dran, rote Augen und der soll eben mit seinem Geheul, was er auch noch von sich gibt, Wildschweine vertreiben, zum Beispiel von Reisfeldern oder auch aus Siedlungen. Also die Nachrichtenagentur Ruptly hat ein Video veröffentlicht, auf dem der Wolf vorgeführt wird und da hört man auch, wie er klingt. Bitte
soll ich wirklich?
Ja, bitte.
Okay. Das ist ein Schwein? Das ist ja total schrecklich. Oder also auch so.
Es hat auf jeden Fall nichts von einem Wolf.
Irgendwas, was gerade verendet.
Oder ziemlich wütend ist.
Ja. Schön.
Ja.
Also, das ist jetzt.
Wütendes Wildschwein,
wütender
Wolf.
Wütendes Wildschwein, ein Wildschwein, das auch laufen kann oder nicht?
Nein,
mal das?
Laufen kann er nicht mal. Nein. Er kann nur schreien, aber er kann den Kopf auch drehen und seine roten Augen, die leuchten dank LEDs dahinter. Und betrieben wird das Ganze mit einem Solarpanel, was neben ihm steht, um die Batterien dann halt am Laufen zu halten.
Und das funktioniert, dass da Tiere vertrieben werden durch dieses seltsame Ding?
Ja, zumindest. Also in dem Video wird halt einer der Männer zitiert, die das sozusagen einsetzen. Und der sagt, diese Wolfsattrappe würde halt gerade seit Juli getestet. Und seit er im Einsatz ist, sei bisher kein Wildschwein mehr in der Nähe gesehen worden.
Der Supermonsterwolf in Japan, der vertreibt Wildschweine oder soll es zumindest tun. Mal gucken, wenn das erfolgreich ist. Vielleicht kommt das dann ja auch hier zu uns und quiekt ein bisschen rum.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Wir müssen was machen gegen Schlepper. Dieser Meinung sind viele Regierungschefs der Europäischen Union und deshalb diskutieren die schon länger darüber, was sie genau unternehmen können. Zum Beispiel heute wieder im kleineren Kreis in Paris, da hat sich Bundeskanzlerin Angela Merkel mit ihren Kollegen aus Frankreich, Italien und Spanien getroffen. Ja, und wie das in der Praxis aussehen könnte, mal jenseits von diesen Gipfeltreffen, das gucken wir uns jetzt mal am Beispiel der Sahelzone an. Das ist ja dieses Band am Übergang von Nord zu Zentralafrika. Dazu gehören Mali, Niger, Tschad, Mauretanien und Burkina Faso. Und dort will die EU mit 50 Millionen Euro eine Polizei- und Militärtruppe aufbauen. Wieso die EU das vorhat, das beantwortet Jens Borchers, unser Korrespondent für Nord- und Westafrika, erstmal mit einem konkreten Beispiel.
Nehmen wir uns mal den Staat Niger. Der gehört zu den Staaten, durch die eine der Hauptmigrantenrouten läuft. Das ist der Staat, wo ganz viele Migranten Richtung Libyen unterwegs sind, um dann von dort aus ans Mittelmeer zu kommen und übers Mittelmeer dann rüber nach Europa. Insofern ist Niger tatsächlich aus europäischer Sicht strategisch ganz, ganz besonders wichtig. Gleichzeitig haben wir in den Staaten der Sahelzone ein zunehmendes Terrorismusproblem. Und deswegen haben 5 Staaten dieses Gebietes vorgeschlagen, dass sie eine eigene, also eine afrikanische Truppe, die sich speziell auf die Terrorismusbekämpfung fokussieren soll, dass sie die aufbauen wollen. Aber sie hätten natürlich nicht das Geld dafür und das müsse von den Europäern kommen. Und deshalb haben Deutschland und Frankreich sowie die Europäische Union gesagt, wir finden die Idee im Prinzip gut, deshalb unterstützen wir das.
Und was würde diese Truppe dann konkret machen?
Die soll in den von terroristischen Angriffen besonders betroffenen Regionen von der Sahelzone, Staaten wie Mali, wie Burkina Faso, wie Niger auch, soll die direkt militärisch gegen Terrorgruppen vorgehen.
Und inwiefern soll diese Truppe denn dann auch eigentlich gegen Schlepper und Flüchtlinge vorgehen, um sie daran zu hindern, übers Mittelmeer zu flüchten?
Das ist alles noch so ein bisschen vage in den Plänen. Das ist wohl etwas, was die Europäer ganz gerne hätten. Das war aber nicht die ursprüngliche Idee der 5 Staaten aus der Sahelzone, die sich für diese Truppe ausgesprochen haben. Insofern würde ich sagen, da müssen sich dann alle Beteiligten noch zusammensetzen und überlegen, was diese Truppe denn nun genau tun soll. Eins ist aber jetzt schon klar. Der Plan sieht vor, dass das eine Truppe von etwa 5000 Soldaten sein soll. Das sind alles riesige Staaten in der Sahelzone. Das heißt, mit 5000 Soldaten kann ich nicht gleichzeitig Terrorismus bekämpfen und dann noch der organisierten Kriminalität der Schlepper hinterher machen. Das wäre dann eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Das wird nicht funktionieren.
Die Route, die viele Flüchtlinge bisher wählen über Niger, wie ist die eigentlich? Also ist es ein sehr gefährliches Gebiet, durch das die Flüchtlinge bisher unterwegs sind?
Die müssen zwischen der Wüstenstadt Agadez und der libyschen Grenze, da müssen sie irgendwie durchkommen. Und das ist ein Gebiet, das ist die Tenere-Wüste, eine wirklich heftige Wüste. Ich habe mich mit Experten unterhalten von der Internationalen Organisation für Migration, die sehr, sehr viel Arbeit in diesem Gebiet macht und habe die auch gefragt, habt ihr eine Ahnung, wie viele Menschen kommen da in der Wüste um? Die sagen, etwa 3-mal so viele wie Migranten im Mittelmeer pro Jahr umkommen. Das können wir jetzt schnell mal rechnen. 2016 kamen im Mittelmeer etwa 5000 Migranten um. Das heißt also, in der Tenere-Wüste kann man dann hochrechnen bis zu 15.000 Todesopfer. Natürlich gibt es da keine präzisen Zahlen, aber das ist ungefähr die Größenordnung.
Du hast gesagt, ob die Truppe in der Sahelzone auch gegen Flüchtlinge vorgeht, das ist noch nicht klar. Aber wenn sie das jetzt tun würde, würde das Menschen davon tatsächlich abhalten, zu versuchen, über diese gefährliche Route nach Europa zu fliehen?
Ich sehe das momentan nicht, dass sich weniger Menschen entschließen, auf diese gefährlichen Migrantenrouten zu gehen. Die Situation in ihren jeweiligen Ländern, ob jetzt aus lokalen oder regionalen Konflikten heraus oder weil einfach die wirtschaftliche Situation so schlecht ist, weil viele Leute einfach keine Perspektive für sich sehen, solange sich daran nichts ändert und zwar strukturell ändert, glaube ich nicht daran, dass die Motivation vieler Menschen aus diesen Staaten sinken wird, die Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa tatsächlich aufzugeben.
Lass noch mal darüber reden, um welche Staaten es hier eigentlich geht. Also wer würde da hochgerüstet werden?
Tschad, Burkina Faso, Mali, Mauretanien und Niger.
Das sind jetzt nicht unbedingt nur lupenreine Demokratien darunter, ne? Das sind ja auch Staaten, wo man durchaus aufpassen müsste, ob man denen jetzt sehr viel Geld in die Hand gibt, oder?
Also vielleicht greifen wir uns mal 2 Beispiele raus. Wir nehmen mal den Tschad. Da würde ich sagen, das ist eine lupenreine Diktatur. Da gibt es zwar offiziell Wahlen, aber die Regierung hat das ziemlich gut im Griff, geht auch mit relativ rauen Methoden gegen die Opposition vor, kontrolliert natürlich die staatlichen Medien, all das. Und der Präsident dort ist seit sehr, sehr vielen Jahren im Amt. Also das sieht eher aus wie eine Diktatur. Niger liegt etwas anders. Da kann man schon sagen, die Wahlen haben etliche Standards eingehalten, beileibe nicht alle. Auch dort gibt es eine starke Kontrolle durch die Regierung. Auch dort gibt es ein ruppigeres Vorgehen gegen die Opposition. Aber das ist schon deutlich anders als im Tschad. Die Regierung im Niger hat allerdings das Problem, dass sie eine richtig fette Schwierigkeit mit Korruption hat. Das heißt, da besteht einfach die Gefahr, dass Gelder für andere Dinge verwendet werden, als ursprünglich vorgesehen.
Jens Borchers war das, über Pläne der EU in der Sahelzone eine Polizei- und Militärtruppe aufzubauen.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Überall Wasser. Auf den Straßen einfach überall. Dazu noch umgeknickte Strommasten und zerstörte Häuser. Das sind die Bilder, die im Moment durchs Netz gehen beim Stichwort Houston. Denn in der 4. Stadt der USA hat der Hurricane Harvey in den vergangenen Tagen ziemlich gewütet. Wie die Lage momentan aussieht, das kläre ich jetzt mit unserem USA-Korrespondenten Markus Pindur. Markus, welche Informationen erreichen dich von vor Ort? Wie sieht's da aktuell aus?
Aktuell sieht es so aus, dass ungefähr 30.000 Menschen dort in Houston vorübergehend obdachlos sind. Das ist aber eine Zahl, die kann sich noch deutlich ändern, denn man muss dazu sagen, da sind innerhalb von 3 Tagen fast 1,50 Meter, 1,25 Meter Regen gefallen und es sollen mindestens noch einmal 70 Zentimeter in den nächsten 24 bis 28 Stunden dazukommen. Also das ist noch noch eine ganze Menge und das kann dann noch sehr viel mehr Menschen betreffen. Der Großraum Houston hat 6,5 Millionen Einwohner und die Katastrophenschutzbehörde FEMA hat also die gesamte Bevölkerung geholfen, sich an diesen Hilfsarbeiten zu beteiligen. Im Moment ist es so, dass es noch im Vordergrund steht, halt Menschen aus ihren Häusern, die unter Wasser stehen, zu retten. Das sind schon Tausende, mit denen man das machen konnte. Es sind 200 zusätzliche Boote der Bundesregierung im Einsatz, die überall rumfahren. Ein Großteil der Hilfsarbeiten machen aber auch Freiwillige. Das ist in den USA bei solchen Katastrophen fast immer der Fall, dass sich dann gerade der Bürgersinn regt. Da packt jeder mit an, jeder sieht zu, dass die Nachbarn sicher sind und dass besonders ältere Leute die nötige Hilfe bekommen.
Und dass sich da jetzt die Bewohner selbst helfen, das liegt also, wie du gesagt hast, nicht daran, dass die Rettungskräfte einfach nur überfordert sind, sondern dass das eben einfach so gemacht wird.
Das wird einfach so gemacht. Also die USA sind das Land der guten Nachbarn, das muss man einfach sagen. Jeder, der hier gelebt hat, kann das bestätigen, dass die Nachbarn immer ein gutes Wort haben und auch aufpassen aufeinander. Das ist zunächst einmal so, dann ist es auch das Land des Bürgersinns. Hier wird also vieles immer freiwillig geleistet, was anderswo man auf den Staat abschiebt. Aber bislang ist es auch so, dass niemand sagen kann, dass die Behörden hier versagt hätten. Man muss sich das auch vorstellen, das Ausmaß der Katastrophe. Das ist ein ähnlicher Tropensturm von der Wirkung wie Katrina vor 12 Jahren. Und es sind bisher nur 2 Tote bestätigt. Es könnten eventuell 5 sein. Und das ist bei diesem Ausmaß der Katastrophe schon recht wenig. Das muss man sagen. Die Behörden sind allüberall im Einsatz. Das wird auch berichtet so, entweder bei der Rettung oder auch bei der Unterbringung der Menschen. Das wird nämlich das nächste Problem. Die Menschen, die jetzt noch flüchten, die müssen irgendwo hin und untergebracht werden. Und das kommt jetzt auf die umliegenden Städte wie San Antonio zu.
Also diese über 30.000 Menschen, die werden jetzt einfach in den umliegenden Städten, was heißt einfach, die werden in den umliegenden Städten untergebracht.
So muss das gemacht werden. Der Bürgermeister von San Antonio, was relativ nah an Houston dran liegt, hat schon gesagt, also wir machen hier nicht dicht, wir haben die Arme geöffnet, ihr könnt alle kommen, niemand wird abgelehnt an den obdachlosen Unterkünften. Das Convention Center in San Antonio wurde geöffnet, die Schulen werden geöffnet, überall bringen Bürger auch Lebensmittel und Kleidung. Kleidungsspenden dorthin zu diesen Zentren. Also das wird noch eine ganze Weile die Region beschäftigen und es wird auch große Schäden hinterlassen. Denn man muss sich vorstellen, so ein Holzhaus, was länger unter Wasser gestanden hat, je nachdem wie hoch es ist, das ist dann unter Umständen abrissfertig und abrissreif. Und da kommt eine Menge Schäden auf den Staat zu. Donald Trump hat schon gesagt, er wird machen, was er machen kann. Und wenn die FEMA im Einsatz ist, die Federal Emergency Management Agency, dann heißt das, 75% der Kosten dafür trägt auch das Federal Government, also die Regierung in Washington.
Kurz zum Schluss, du hattest eben schon die Wettervorhersage angesprochen, die ja nicht so wirklich gut aussieht für den Raum Houston. Das heißt, wie geht es da jetzt weiter in den nächsten Tagen und Stunden?
Das Wasser wird weiter steigen. Also niemand kann sicher sein, nur weil er jetzt noch nicht betroffen ist, dass er nicht morgen betroffen sein wird. Das ist das eine Problem. Das heißt, viele müssen sich noch in Sicherheit bringen und tun das jetzt auch. Das zweite ist, Donald Trump wird morgen nach Texas kommen. Er wird nicht direkt in die überfluteten Gebiete gehen, weil das einfach die Rettungsaktionen stören würde. Es kommt aber noch einiges auf Texas zu.
Live aus den USA war das Markus Pindur über Sturm Harvey, der aus Teilen von Texas ein Katastrophengebiet gemacht hat.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
So ein ausgiebiges Frühstück am Wochenende mit frischen Brötchen, mit leckerem Kaffee, mit Ei, Marmelade und so weiter. Das gehört für mich ganz klar einfach dazu. Und für Sebastian Marku anscheinend auch. Zumindest hat er sich gedacht, so ein Frühstück mit Brötchen und so, das sollte auch im All möglich sein. Ja, und deswegen arbeitet er mit seinem Start-up an krümelfreien Brötchen. Deutschlandfunk Nova-Reporterin Almut Knigge in Bremen. Warum tut er das? Warum muss das im All alles unbedingt krümelfrei zugehen?
Da gibt es, lieber Christoph, wie immer im Leben natürlich mehrere Gründe für. Der erste, angeblich haben 1965 zwei NASA-Astronauten Corned Beef Sandwiches mitgenommen ins All und die sind da in der Raumfähre zerbröselt und durch die Gegend geflogen und hätten im schlimmsten Fall die Geräte zerstören können und seitdem war Brot im All verboten. Und generell Haare, andere Sachen und alles, was in so einer Raumfähre so rumfliegt, landet zwar im Luftfilter, auch der ISS, aber den sauber zu machen, das dauert eine Stunde und mehr. Und da haben die Astronauten natürlich auch ein Eigeninteresse daran, dass nicht allzu viele Krümel und Krams durch die Gegend fliegen.
Okay, dann gibt es jetzt also diese krümelfreien Brötchen für Alexander Gerst und Co. in einem spezial entwickelten Ofen. Wie sieht der aus, der Ofen? Ist das dasselbe Modell, das bei mir zu Hause in der Küche steht, so ungefähr?
Den ich ja nicht kenne, aber der Ofen ist ziemlich klein, also kleiner als eine Mikrowelle, hat nur 8 Liter Volumen. Das reicht gerade mal für 3 Brötchen, also für eine Schicht pro 3 Astronauten, die sind da immer zu dritt. So, jetzt hat man sich gefragt, wie backt man die? Backblech geht nicht, wegen der Schwerkraft und da musste man sich was überleben, aber sonst ist das im Prinzip genau wie bei deinem Ofen. Brötchen raus, aufheizen und reintun, wobei man nicht so viel Energie hat zum Aufwärmen. Aber das geht, weil der so klein ist. In 8 Minuten heizt der auf 200 Grad. Das Problem ist eher, wenn die Brötchen fertig sind, das Abkühlen, dass man die dann auch rausholen kann. Denn wenn man den Ofen aufmacht, ne, und er ist noch so heiß, dann wird sich die Luft aufgrund der fehlenden Gravitation in so einer heißen Blase im Raum sammeln. Und man kann ja nicht einfach das Fenster aufmachen, ne, wie zu Hause, und dann geht die Luft raus. Und wenn sich dann jemand in diese unsichtbare heiße Blase reinschiebt, dann, dann tut's weh. Ne? Genau. Und einfach lange abkühlen lassen geht auch nicht, weil dann wird das, da würden die zu trocken werden und da wird der Zwieback rauskommen und der bröselt wieder. Und das will man ja nicht.
Okay, also Zwieback will man tatsächlich nicht. Ich würde auch Brötchen haben wollen. Sind das ganz normale, leckere Körnerbrötchen oder so, wie ich sie kenne?
Das sollen ganz normale Brötchen werden, wie man sie zu Hause eben auch gerne hat. Also Mohn und Körner wird ein bisschen schwierig, weil die dann ja eben durch die Luft fliegen. Ja, okay. Aber es gibt immerhin schon eine Sorte, so eine Art Laugenbrötchen, die da entwickelt worden ist. Und die sollen sogar angeblich ganz gut schmecken, hat Matthias Böhme gesagt. Er ist der Projektingenieur von OHB, der den Ofen entwickelt hat. Der hat das zumindest behauptet. So, und jetzt wird halt experimentiert, ne, mit Gewürzen, mit Konservierungsstoffen. Eine Erkenntnis zum Beispiel ist, man braucht unglaublich viel Salz. Das ist so der Tomatensafteffekt aus dem Flughafen. Da braucht man einfach mehr, damit das nach was schmeckt. Und im Moment experimentiert man noch daran, wie viel Flüssigkeit brauche ich zum Backen und wie kriege ich das in diesen Backprozess rein. Und die Haltbarkeit ist auch noch ein Problem. Aber in aller Ehrlichkeit, ne, ich habe mich ja gefragt, dann hat man dieses Brötchen, ne? Und was ist dann mit dem Aufstrich? Marmelade oder Leberwurst oder so, ne? Und das hat sich Matthias Böhme auch gedacht.
Natürlich denkt man darüber schon nach, wie das Nutella auf das Brötchen kommt. Ich glaube, wir Astronauten haben schon Brotaufstriche, so wie Streichkäse oder so, was sie benutzen können. Und andere Möglichkeit, wenn das zu flüssig wäre, wäre eine Art eines Berliners, das quasi drin zu haben und mit einzubauen in den Teig.
Aber ist irgendwie auch dann kein richtiges Brötchen, finde ich. Ne? Aber momentan ist es so, dass halt Alexander Gerst nur trockene Brötchen bekommt. Und der soll aber den Ofen auf jeden Fall testen, wenn er nächstes Frühjahr auf die ISS fliegt.
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt nichts gegen Alexander Gerst und dass der seine Brötchen kriegt, aber ganz ehrlich, gibt es nicht drängendere Probleme?
Könnte man meinen, ja, aber eigentlich nicht, weil erstmal sollen die das ja auch dann nett haben, ne? Und dann letztendlich geht es ja auch darum, ganz weit in die Zukunft zu denken, wie wir das vielleicht gar nicht können, ne? Wie das so ist, wenn man sich auf den Weg macht zum Mond oder zum Mars, wenn man dort wirklich leben will. Und da ist halt Ernährung eine ganz zentrale Geschichte. Und Brot erst recht, weil es auch so eine emotionale Kiste ist. Und das war auch die Überlegung von Sebastian Marcoux, der dieses Startup Bacon Space gegründet hat und die Idee hatte.
Es gibt 2 deutsche Kernkompetenzen. Das eine ist Technologie, made in Germany, und das andere ist Brot. Und es wäre eigentlich schade, wenn wir mit dieser Kernkompetenz Brot nicht sozusagen die Zukunft der bemannten Raumfahrt mitbestimmen und abwarten, bis dann die Amerikaner das machen.
Weil dann gibt es nur labriges Weißbrot, ne? Und das will man ja auch nicht haben.
Deutschlandfunk Nova-Reporterin Almut Knigge war das. Über Brötchen, die nicht krümeln, vielleicht der entscheidende Durchbruch für alle Astronauten, die schon immer mal im Weltall in Brötchen beißen wollten, ohne gleich die ganze Mission zu gefährden.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Lokaltermine sind für Politiker wichtig. Auch wenn die Fotos, die da entstehen, jetzt, naja, nicht immer so die allerbeste Werbung sind, weil diese Fotos eher langweilig rüberkommen oft. Theresa May, die britische Premierministerin, die war gerade auf so einem Termin im Nordosten vom Vereinigten Königreich. Aber da ist ein Foto entstanden, mit dem Theresa May einen ziemlichen Treffer gelandet hat, Verena von Keitz. Wie hat sie das geschafft?
Also, sie war in Teesside. Das liegt im Nordosten der Insel an der Küste zwischen Sheffield und weiter im Norden, Edinburgh, genau. Mhm. Und da wollte sie einen 25-Jahres-Plan sozusagen starten, damit die Wirtschaft in der Region stärker wird. Also gähn. Ja. Berichtet jetzt die drüber. Und von diesem Termin gibt es ein Bild, auf dem ist sie mit zwei Männern am Hafen vor grauem Himmel zu sehen. Mhm. Sie schaut ernst an der Kamera vorbei. Der eine Mann, der weiter im Vordergrund ist, hat die Arme verschränkt. Alle haben so dunkelblaue, schwarze, schicke Sachen an. Und dieses Foto hat dann der Twitter-User Gareth Baines gepostet mit den Worten: Mays Besuch in Teesside sieht aus wie die Promo-Aufnahmen für eine neue Krimiserie im Nordosten.
Du hast mir das Foto eben schon gezeigt. Wenn ich mir das angucke, also er hat total recht. Das ist Krimi ja pur.
Das ist auf jeden Fall, man fragt sich, wie sie das so hingekriegt haben, ne? Wie lange sie daran geprobt haben, dieses Foto zu machen. Das Foto
lass
ist
mal ein böses Gesicht gleich machen. So ganz böse gucken.
Ja, ganz böse,
ne?
aber es ist trotzdem authentisch. Sie einfach. Das Ganze ist auf jeden Fall schnell viral gegangen, hat wie immer viel Kreativität auf Twitter ausgelöst, wie bei sowas ja zu erwarten. Denn jetzt gehen natürlich die Vorschläge rum, wie die neue Serie heißen könnte, bei der Theresa May in der Hauptrolle ist. Also zum Beispiel Mayday Coming Soon oder MacGyver oder Mace Anatomy, wobei dann sind wir schon fast wieder in der Medizinserie. Maywatch, auch schön. Also der Nachname der Premierministerin macht es einem nicht so ganz schwer. Es gibt dann aber auch was anderes, zum Beispiel The Unprofessionals, Your Safety is Not Their Concern oder schlicht The Exit.
Maywatch bleibt aber irgendwie bei mir hängen, auch wenn es kein Krimi ist. Aber
Mayday Coming Soon ist auch schön.
Das stimmt. Auf jeden Fall sind es schicke Fotos von Theresa May, Promo-Fotos, die eigentlich für was ganz anderes gedacht waren, die sie aber dastehen lassen als Ermittlerin. Und vielleicht ist das ja auch eine Zukunftsperspektive für sie, je nachdem, was in der Politik noch so passiert.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Eigentlich passt er gar nicht ins Kindchenschema, dieser plumpe, dicke Vogel. Aber heute gab es den ganzen Tag hier in der Redaktion so kleine Freudenschreie. Och, der Dodo, der ist ja so süß. Für alle, die es nicht auf dem Schirm haben, der Dodo, der war erstens ziemlich dick, ungefähr einen Meter hoch, hat auf Mauritius gelebt und konnte nicht fliegen. Ja, und auch wenn der Dodo seit 300 Jahren ausgerottet ist, er ist immer noch ziemlich präsent im Film, bei Ice Age zum Beispiel, in Büchern, ich sag nur Alice im Wunderland oder auch in der Forschung, weil nämlich über die Lebensweise vom Dodo nach wie vor nicht viel bekannt ist und deswegen weiter Forschungsbedarf besteht. Und ein Forscherteam, das hat gerade wieder so ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht, Verena von Keitz hier bei mir im Studio. Du hast dir das genauer angeguckt, die aktuelle Studie. Was haben die da rausgefunden?
Also das Team von südafrikanischen Biologen hat sich einfach an das gehalten, was von den Vögeln in all dieser Zeit übrig geblieben ist, nämlich die Knochen. Und die haben sie genauer analysiert, also haben geguckt, welche Bereiche dichter sind oder weniger dicht von der Knochenmasse und ob bestimmte Gewebestrukturen vorhanden sind. Und daraus haben sie geschlossen, dass zum Beispiel die Dodos regelmäßig sich mauserten.
Also, dass sie ihr Gefieder gewechselt haben, ne?
Genau. Hast du mal einen Kanarienvogel gehabt oder wählen sie dich?
Nee, aber okay. Biologie im Unterricht.
Okay. Und damit erklären sie auf jeden Fall auch, warum die niederländischen Seeleute, die im 16. und 17. Jahrhundert da die Insel sozusagen besiedelt haben und die ja die einzigen Augenzeugenberichte über Dodos geliefert haben, warum die so unterschiedlich diese Vögel beschrieben haben. Also die einen sagten dann, ja, die sind so braun, die anderen schrieben, die sind schwarz und wieder andere sagten, ah, das sind so ganz nackte Vögel, also ganz unterschiedlich.
Okay, aber so richtig verlässliche Berichte von Biologen, die hat es damals noch gar nicht gegeben.
Nee, zu dem Zeitpunkt hat sich da eigentlich noch niemand für interessiert, also vernünftige ökologische Studien von der Tierwelt von Mauritius zu betreiben, dieser Insel im Südwestpazifik neben Madagaskar. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich auch kein Wunder, dass man nicht so richtig viel weiß über seine Lebensweise.
Wobei eine Sache, die wissen wir ja schon, nämlich, dass er ziemlich leichte Beute war.
Ja, für die Seeleute war so ein Dodo, der übrigens zu den Taubenvögeln gehört, was ich bis heute tatsächlich auch nicht wusste, echt mal ein gefundenes Fressen. Er konnte nicht fliegen und er hat sich auch nicht großartig verletzt. verteidigt. Das hatte er vorher einfach nicht nötig. Da gab es nämlich keine Fressfeinde, die ihm gefährlich werden konnten. Und naja, wenn man das nicht gewöhnt ist, dann wehrt man sich auch nicht. Und einen Grund, warum diese Vögel so leichte Beute außerdem waren, wollen die Forscher jetzt auch in seinen Knochen gefunden haben.
Welcher Grund ist das, den die da jetzt gefunden haben?
Es ist ein bisschen komplizierter. Also die Dodos, so haben die Forscher jetzt sozusagen herausgefunden, sind offenbar sehr schnell vom Jungtier zu geschlechtsreifen Vögeln herangewachsen. Aber danach, also bevor sie völlig fertig waren, haben sie sich noch Zeit gelassen mit der restlichen Entwicklung bis zum komplett ausgewachsenen Tier. Und die Forscher stellen die These auf, dass die Dodos also eher im Winter gebrütet haben, weil es im Sommer auf Mauritius gern mal ziemlich ungemütlich ist. Das ist so in der Jahreszeit bei uns November bis März. Da gibt es viele tropische Regenstürme, Wirbelstürme, die dann das Nahrungsangebot auch reduzieren. Und dann war es von Vorteil, wenn die Jungtiere eben ziemlich flott so nach dem Schlüpfen bis zum nächsten Sommer einigermaßen groß geworden sind, auch noch geschlechtsreif, damit sie dann den schwierigen Sommer gut überstehen, selber reproduzieren können. Aber sie waren quasi, so zumindest die These der Forscher, noch nicht ganz ausgewachsen, vielleicht ein bisschen schlaksiger und unbeholfener als richtige erwachsene Tiere, haben sich eben Zeit gelassen mit dem Erwachsenwerden und wären dann wahrscheinlich auch möglicherweise leichter zu erwischen gewesen.
Aber trotzdem bleibt es dabei, der Mensch hat dann den Dodo in kürzester Zeit ausgerottet.
Ja, deshalb gilt der Dodo ja auch so ein bisschen als Symboltier für Tierarten, die vom Menschen ausgerottet wurden oder sehr bedroht sind. Dabei muss man sagen, beim Dodo lag es nicht unbedingt nur daran, dass die Matrosen den Bestand komplett aufgefuttert haben, sondern eben auch daran, dass die Seeleute jede Menge anderer Tierarten im Gepäck hatten, bevor sie dann, als sie auf Mauritius gekommen sind, die es vorher einfach da nicht gab. Also Affen, Hunde, Ratten, also was, das kennt man ja auch von anderen Inseln, dass die ein Problem machen. Und die haben sich dann eben auch über den Dodo und seine Eier hergemacht und dann war es das mit dem Dodo.
Forscher aus Südafrika, die haben Knochen von Dodos aus Mauritius untersucht und eine Menge über die Lebensweise der ausgestorbenen Vögel rausgefunden. Vielen Dank, Verena.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Regelmäßiger Sport und gesundes Essen, das habe ich mir gemerkt, das ist gut fürs Herz. Aber anscheinend kommt noch was hinzu und zwar so ein richtig schöner Sommer. Warum, weiß Veronika von Borries.
Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
Der Sommer ist gut fürs Herz. Zu diesem Schluss kommen mehrere Kardiologen aus Schweden. Sie haben eine Datenbank zu allen Herzerkrankungen in Schweden ausgewertet. Dabei haben sie einen Zeitraum von 16 Jahren berücksichtigt. Zu jedem eingetragenen Patienten, der mit einem Herzinfarkt eingeliefert wurde, ermittelten sie die Wetterberichte an dem betreffenden Tag. Es stellte sich heraus, grundsätzlich gab es mehr Infarkte im Winter als im Sommer. Sank die Tagesdurchschnittstemperatur unter 0 Grad Celsius, gab es im Schnitt 4 Infarkte mehr pro Tag. Die Infarktzahl stieg auch, wenn der Wind stärker wurde, die Luftfeuchtigkeit zunahm und die Zahl der Sonnenstunden weniger wurde. Woran der Wettereinfluss auf Herzinfarkte liegt, wissen die Wissenschaftler nicht. Es könnte sein, dass die Krankheit zunimmt, weil sich Menschen im Winter anders verhalten als im Sommer. Es könnte aber auch sein, dass das Wetter direkt auf das Herz der Betroffenen wirkt. Wenn uns in einer einsamen Gasse oder nachts auf dem Nachhauseweg jemand entgegenkommt, dann müssen wir schnell entscheiden, wie wir uns dem Fremden gegenüber verhalten wollen. Und diese Entscheidung hängt vor allem davon ab, ob wir diese Person als bedrohlich oder als harmlos einschätzen. Ein Wissenschaftler aus Großbritannien hat untersucht, wie gut dieses Bauchgefühl bei jungen und alten Erwachsenen ausgeprägt ist. Heraus kam, 80-Jährige können genauso gut wie 18-Jährige einschätzen, ob der Typ an der Straßenecke versuchen wird, sie abzuziehen oder ob er nur nach dem Weg fragen will. Um das herauszufinden, hat der Wissenschaftler seinen Probanden Umrisse gezeigt von laufenden Personen. Sie sollten einschätzen, wie aggressiv diese Personen drauf waren. Die Jungen hatten dabei genauso gute Instinkte wie die Alten. In früheren Arbeiten hat der Forscher bereits gezeigt, dass wir diese Instinkte erst als Teenager entwickeln. Manche schon mit 12, andere erst mit 17. Habt ihr letzte Nacht gut geschlafen? Wenn nicht, solltet ihr heute, wenn möglich, nichts Riskantes mehr machen. Eine neue Studie der Uni Zürich zeigt, dass Menschen, die nicht genug geschlafen haben, eher Risiken eingehen. Die Forscher haben das Risikoverhalten von 14 Männern zwischen 18 und 28 Jahren getestet. Wenn die Studenten eine Woche lang nur 5 Stunden pro Nacht geschlafen hatten, dann waren sie eher bereit, Risiken einzugehen, als die, die etwa 8 Stunden geschlafen hatten. Sie mussten sich bei dem Versuch entscheiden, entweder einen kleinen Geldbetrag sicher zu erhalten oder eine größere Geldmenge mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Je risikoreicher die Entscheidung, desto höher war die Summe. Bei dem Versuch kam auch raus, mal eine Nacht durchmachen hat keine Auswirkungen auf die Risikobereitschaft. Nur wenn man dauerhaft zu wenig schläft, verhält man sich risikoreicher.
Deutschlandfunk Nova.
Spanien, Frankreich, Italien, Deutschland, Tschad, Niger und Libyen. Diese seltene Konstellation wird es heute gegeben bei einem Treffen in Paris. Es ging um die Frage, wie dafür gesorgt werden kann, dass weniger Menschen von Afrika nach Europa fliehen und damit auch um Einsätze gegen Schlepper zum Beispiel. Was beim Treffen rausgekommen ist, bespreche ich jetzt mit Marcel Wagner in Paris. Oder anders gefragt, Marcel, hat es überhaupt ein Ergebnis gegeben bis jetzt beim Treffen in Paris, das bis jetzt bekannt ist?
Das ist eine gute Frage. Ich bin nämlich eigentlich auch dabei, noch ein Nachrichtenstück so zu schreiben und überlege gerade, was ist jetzt eigentlich das Konkrete, was rumgekommen ist. Es gibt viele Absichtserklärungen. Es wurde gesagt, ja, man wolle den Schleuserbanden in Afrika das Handwerk legen. Man wolle den Grenzschutz in Afrika verstärken. Man will die Situation von Flüchtlingen, die ja in Libyen teilweise unter unwürdigsten Bedingungen leben müssen, in den Lagern stärker helfen und dabei auch zum Beispiel internationale Hilfsorganisationen und das UNHCR, das internationale Flüchtlingshilfswerk stärker einbinden und so. Also alles gute Absichtserklärungen, auch von Entwicklungshilfe hat Angela Merkel gesprochen, man müsse Geld investieren und die Staaten in Afrika besser entwickeln und so weiter. Also alles gute Absichtserklärungen, nur habe ich mich gefragt, wie soll das denn jetzt konkret passieren, und da gab es heute tatsächlich irgendwie recht wenig Antworten.
Okay, aber hat es denn zumindest auch Absichtserklärungen von der anderen Seite gegeben, also von den Vertretern der afrikanischen Staaten, dass da irgendwas mit denen ausgehandelt wurde?
Also die Pressekonferenz läuft noch, aber was man so ein bisschen heraushören konnte, ist zum Beispiel, dass alle betont haben, dass man zum Beispiel in Libyen, das war ja eine wichtige Forderung auch von Kritikern, die das sehr kritisch sehen, dass man zum Beispiel Flüchtlinge versuchen will, auf dem afrikanischen Kontinent um jeden Preis zu halten, und die sagen, da sind die Bedingungen halt so schlecht. Da scheint Libyen eingelenkt zu haben, wenn man das richtig herausliest, sodass zum Beispiel das internationale Flüchtlingshilfswerk jetzt stärker dort kontrollieren kann und so weiter, ob da die Bedingungen wirklich so unwürdig sind. Das sind natürlich Fortschritte für die Menschen, die in Libyen sind, wenn dem so kommt. Scheint auch Zusagen gegeben zu haben, was Entwicklungshilfe angeht und so weiter. Aber insgesamt ist das eben trotzdem wenig konkret. Aber vielleicht zur Ehrenrettung dieses Treffens, das sicherlich kein unwichtiges war, muss man einfach auch mal sagen, keiner hat hier vorher geglaubt, dass hier heute Abend in Paris irgendwie die Flüchtlingsfrage gelöst wird, sondern das ist eben eine Sache, die wird man wohl nur in Jahren lösen können. Und da war das sicherlich heute trotzdem ein guter Schritt, auch wenn am Schluss jetzt hier irgendwie nicht irgendwelche Zahlen und so weiter veröffentlicht werden, sondern wenn einfach man geredet hat und zusammen überlegt hat, wie können wir denn die Situation der Menschen verbessern.
Ist ja sowieso so, wenn ich mir die ganzen Berichte angucke aus den letzten Wochen, Monaten, eigentlich auch Jahren, dann geht es da ja meistens um sowas wie so Schlagworte, niedrigere Flüchtlingszahlen, den kompletten Stopp von Flucht, von Migration und so, und weniger um das Konkrete, also wie sich Migration zum Beispiel konkret steuern lässt. Ist da jetzt heute oder auch im Vorfeld dazu, zu diesem ganz Konkreten, dieser Steuerung, was besprochen worden?
Also es geht tatsächlich ja darum, dass möglichst wenig Menschen, da sind sich die europäischen Staats- und Regierungschefs ja irgendwie einig, dass möglichst wenig Menschen diese Flucht überhaupt antreten. Und Emmanuel Macron ist heute mit der Idee, die er vor ein paar Wochen schon mal vorgebracht hat, in Afrika Zentren einzurichten, dass die Menschen ihre Asylanträge schon vor Ort stellen können und sich dann unter Umständen gar nicht mehr auf diese schwierige und gefährliche Überfahrt machen müssen. Damit ist er heute noch einmal gekommen, und da gibt es Signale, dass das zum Beispiel in den beiden Nationen, die da waren, Niger und Tschad, in Zukunft möglich werden soll, sodass eben Menschen dann da Asylanträge stellen. Also das sind schon alles Schritte in die richtige Richtung, wie gesagt. Und man muss auch sagen, es ist viel geredet worden heute auch über Entwicklungszusammenarbeit, über Investitionen in Afrika, über die Verbesserung des Lebens der Menschen dort. Und das sind natürlich Fortschritte. Und das ist natürlich nicht nur das Reden über nackte Zahlen, denn das hilft ja keinem weiter, sondern am Schluss machen sich einfach nur weniger Menschen auf den Weg, wenn es ihnen in Afrika besser geht. Und da scheint doch in Europa langsam auch ein Umdenken einzusetzen. Und das ist, wenn man so will, vielleicht auch ein positives Signal dieses Gipfels heute Abend.
Und wenn das jetzt Schritte in die richtige Richtung sind, ist dann auch deine Einschätzung, dass dieser Gipfel heute in Paris vermutlich doch was gebracht hat?
Ja, er hat auf jeden Fall was gebracht, denn man kann sagen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein, aber wenn man nie kälteres Wasser auf den heißen Stein gibt, wird er auch nie überhaupt irgendwann mal abkühlen. Also man muss sich zusammensetzen, man muss darüber reden und man muss sich ja auch gegenseitig verstehen. Deshalb war es ja auch gut, dass afrikanische Vertreter heute da waren, weil man ja auch gegenseitig die Positionen kennen muss und so weiter. Und von daher, auch wenn jetzt ganz wenig, nicht so richtig viel Konkretes rumgekommen ist, muss man sagen, es ist trotzdem richtig, dass man sich zusammensetzt, und es soll auch weiter weitergehen. Das wurde heute Abend gesagt.
Marcel Wagner war das live aus Paris nach dem Treffen von 4 EU-Staaten mit Vertretern aus dem Tschad, Niger und Libyen. Vielen Dank, Marcel.
Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
Heiraten in Weiß, das ist gerade wieder ganz, ganz angesagt. Gerne auch ganz klassisch dazu mit Kutsche zur Kirche. Ja, und so klassisch hat sich das auch eine 26-Jährige aus Gütersloh vorgestellt. Ganz romantisch und total schön. Aber Verena von Keitz, dann kam das alles leider ein bisschen anders, ne?
Ja, am Wochenende ist es passiert, berichtet auch die dpa. Der Teil Braut in Weiß und in der Kutsche, das klappte bis zu dem Moment, wo die Kutsche den beiden Kutschpferden anscheinend irgendwie aufgrund eines technischen Fehlers in die Hinterbeine gerollt ist, also die auf jeden Fall berührt hat. Die haben sich natürlich ordentlich erschreckt und dann sind sie erstmal durchgegangen.
Was ja erstmal nicht so schlecht ist, wenn sie, naja, nicht so richtig durchgehen, sondern einfach schneller sind und dann vielleicht die Braut schnell an der Kirche ist.
Ja, so, das könnte man sich so schnell vorstellen. Aber der Kutscher fand es nicht so cool, dass die Pferde auf der Straße durchgegangen sind und hat dann versucht, die zum Bremsen zu bringen, indem er sie auf einen Acker nebenan geleitet hat. Die Pferde sind zwar auf den Acker gelaufen, aber sie sind nicht stehen geblieben, sondern haben die Kutsche dann mitsamt dem Kutscher, der Braut und ihrem Bruder, der auch in der Kutsche saß, über den Acker gezogen. Das kann man sich so vorstellen, Holter, die Polter, die Polter,
so
die Polter.
Einmal durchgepflügt.
Ja, berichtet die Zeitung die Glocke auch drüber. Der Kutscher ist dann runtergefallen, der musste danach leider auch medizinisch behandelt werden. Und die Braut und ihr Bruder, die sind irgendwie von der Kutsche dann runtergesprungen oder runtergefallen, haben sich zum Glück nicht verletzt. Das Kleid war danach aber wohl nicht mehr so ganz rein weiß, wie auch die Polizei gemeldet hat.
Und dann, was passierte dann?
Ja, sie ist dann tatsächlich zu Fuß zur Kirche. Sie war wohl schon ein bisschen unter Zeitdruck. Der Bräutigam wartete am Altar. Ist vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man sich jetzt das Ganze nochmal anguckt, diese holprige Anfahrt, weil das Brautpaar nämlich zu den Kandidaten der RTL2-Show Traumhochzeit gehört. Und sie kämpfen mit ihrer Hochzeit um den Sieg. Deshalb war die ganze Zeit auch ein Kamerateam dabei. Insofern heißt das, dass wir irgendwann in den nächsten Wochen, wenn man den RTL2 gucken mag, die Szenen vielleicht im Fernsehen gucken können.
Vom Acker zum Altar. Genau das hat gerade eine Braut in Gütersloh gemacht. Bilder von den Schuhen, muss ich sagen, die würden mich dann doch auch besonders interessieren. Danke, Verena.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Es ist Montag und das ist ja der Tag in der Woche, an dem wir ganz besonderes Augenmerk auf die Musik legen hier bei Deutschlandfunk Nova. In unserer Sendung eine Stunde Musik um kurz nach 20 Uhr. Meine Kollegin Jenny Gärtner, die verrät jetzt schon mal, worum es gleich bei ihr geht.
Wir gucken nochmal zurück auf das Popkulturfestival. Das war nämlich letzte Woche für 3 Tage in Berlin. Großes Thema war da, Frauen in der Popmusik. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, in den letzten Jahren bekommt dieses Thema immer mehr Aufmerksamkeit.
So. Also, dass Frauen zu wenig im Musikbusiness sind oder irgendwie an den falschen Stellen sind, nicht so in der richtigen Position. Also genau. Chefs zum Beispiel nicht.
Genau. Und woran das vielleicht liegen könnte und wie man das ändern kann. Und auf diesem Festival wurde das jetzt thematisiert, auch mit den Besuchern. Es gab Talks und Diskussionsrunden und darauf gucken wir nochmal in der 1 Stunde Musik, denn unsere Reporterin Raffaela Jungbauer, die war nämlich da.
Und ihr beschäftigt euch natürlich wie immer mit der puren Musik. Es sind
Richtig.
Ja letzte Woche wieder so ein paar neue Alben erschienen. Gibt's da auch was in der Sendung, was Neues?
Natürlich. Wir haben 2 neue Alben, zum Beispiel, was ich sehr, sehr gut finde, We Invented Paris. Das ist so ein Künstlerkollektiv. Das heißt, die Base ist in Basel. Da sitzt sozusagen der kreative Kopf, der auch vor 7 Jahren dieses Kollektiv gegründet hat. Und ansonsten sind die Mitglieder von diesem Kollektiv auf der ganzen Welt verteilt. Also es ist super spannend, international und bringen da immer wieder neues Zeug rein. Haben jetzt am Freitag das Album Catastrophe veröffentlicht. Das ist sehr 80er und hat einen totalen Disco-Flair. Ich finde es persönlich sehr, sehr cool. Und in der Sendung noch das neue Album von Everything Everything. Die Jungs aus Manchester sind sowieso immer eine Bank. Also dieses Album kann ich sehr, sehr empfehlen. Ist auch am Freitag rausgekommen.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Ich bin Christoph Sterz. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis bald. Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
Montag bis Freitag ab 18:15 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.